Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, was ist Gottes Wille für mich? Wisst ihr, dass das eine Frage ist, die sich vor allem Christen dauernd stellen? Was ist Gottes Wille für mich? Soll ich die roten Socken oder soll ich die blauen Socken anziehen? Okay, das ist jetzt übertrieben. Aber es ist wunderbar zu wissen, was Gottes Wille ist. Denn wenn du weißt, was Gottes Wille ist, kannst du dich entspannen. Und natürlich steigst du dann ganz von selber auf eine neue Ebene von Zufriedenheit, Sorglosigkeit. Hey, ich bin im Willen Gottes. Amen. Kennt ihr das noch? Locker bleiben. Ne? Amen. Das ist ganz gut. So Christen fragen sich das, alle Menschen fragen sich das irgendwo. Denn du hast einen Bonus, wenn du weißt, was Gottes Wille ist. Das fragen sich Christen oder Menschen von Anfang an. In Apostelgeschichte Kapitel 2 zum Beispiel. Das ist der Pfingsttag. An Pfingsten, ihr wisst, was passiert, es rauscht, es ist ein gewaltiges Naturphänomen, ein Wirbelsturm setzt sich herab auf den Obersaal, die Christen, die 120 Jünger, die dort sind, die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, fangen an in Sprachen zu reden, Feuerflammen über ihren Häuptern, sie sind so begeistert, sie machen die Fensterläden auf und loben Gott in Sprachen zum Fenster raus, sie rennen raus auf die Straße und sind also total begeistert. Ja, wir würden heute sagen, das ist fanatisch, was sie gemacht haben. Aber das war denen völlig egal. Na, oder zu emotional, völlig egal. Das war denen wurscht. Und alle möglichen Leute haben das mitbekommen und die haben gehört, wie sie also reden, in Sprachen reden. Und Leute, die bestimmte Sprachen gar nicht konnten, haben plötzlich in diesen Sprachen reden können. Das war also ein besonderes Wunder seiner Zeit. Und Petrus, der da wahrscheinlich auf dem Balkon steht, der denkt sich, ey, eine Menge vor mir, die alle vor mir stehen, das ist wunderbar. Und er fängt an zu reden. Ihr Männer von Jerusalem, die Frauen hat er natürlich auch gemeint. Überhaupt, ja, was ihr damals gemacht habt mit Jesus und so weiter. Und er predigt also. Und es laufen Leute zusammen und die hören ihn und seine Stimme hallt über den Platz. Es ist mucksmäuschenstill. Und da drang es ihnen durchs Herz. Und sie fragten, was müssen wir tun, ihr Brüder? Das fragen die Leute, die sich gerade bekehrt haben, die Apostel. Was sollen wir machen? Was müssen wir tun? Also kaum bekehrt wollen sie wissen, was der Wille Gottes ist. Ganz klar, Christen wollen wissen, was der Wille Gottes ist. Und jetzt ist das natürlich so eine Sache. Was sagt einer zu einer Gruppe von 3000 Leuten? Weil kann er nicht sagen, oh, du hast, du, das ist dein Wille Gottes für dich und so, das ist ja Quatsch, ja. Der kann ja nicht jedem Einzelnen sagen, auf dem Kopf zu sagen, was er machen soll. So, der muss das etwas allgemein halten. Und so sagt also Petrus zunächst mal, Gottes Wille ist, dass ihr euch bekehrt, an Jesus glaubt und euch taufen lasst und eure bösen Taten bleiben lasst. Immerhin ein Anfang. Aber Paulus wird etwas deutlicher und genauer für unsere Zwecke. Und zwar im Römer Kapitel 8. Da sagt er, im Römerbrief Kapitel 8, da sagt Paulus, das ist der Wille Gottes für euch, dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Ich lese es euch vor. Das ist Vers 29. Dort heißt, wir sollen dem Bildnis seines Sohnes gleichförmig sein. Du sollst dem Bildnis seines Sohnes gleichförmig sein. In anderen Worten, du sollst so werden wie Jesus. Wenn du also nicht weißt, was du tun sollst, weißt du wenigstens, wer du sein sollst oder in welche Richtung du zielen sollst. Okay? Du sollst dich Jesus-mäßig verhalten. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut auf ihn, damit er sich angesprochen fühlt. Amen. So, sollst dich Jesus-mäßig verhalten. Du sagst, ja, das ist ja ein weites Feld. Okay? Was hat Jesus denn so gemacht und überhaupt? In Johannes Kapitel 13 ist Abendmahl. Und sie tafeln also. Und Jesus im vollen Bewusstsein, dass er von Gott ausgegangen ist, dass Gott ihm alles gegeben hat, dass er der Richter über die Lebenden und die Toten ist, dass er der Herr der Herren, der König der Könige ist, dass er der Exekutiv Gott sein wird, ja, in alle Ewigkeit. Er steht auf vom Mahl, legt sein Obergewand ab, tut sich ein leinenes Gewand um und dann fängt er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Die Füße zu waschen. Der König der Könige, der Chef der Firma, wäscht seinen Mitarbeitern die Füße. Und hinterher, nachdem er dann fertig ist, sagt er, also, es ist so. Ich bin der Herr und Lehrer und wenn ich der Herr und Lehrer bin und ich wasche euch die Füße, dann seid ihr schuldig, sag mal schuldig, euch das gegenseitig auch zu tun. In anderen Worten, einander gegenseitig zu dienen. Wenn du also nicht weißt, was Jesus so im Sinn hat und was seine Aufgabe ist, weil du kannst ja nicht umhergehen und Kranke heilen und Tote auferwecken, das ist ja nicht jedermanns Sache. Du kannst dem Bild, seinem Bild ähnlich werden, seinem Wesen, seinem Charakter ähnlich werden. Und er dient anderen Leuten. Er kommt nicht in einen Raum hinein und sagt, schauen mich auch alle an, bemerken mich auch alle, bewundern mich auch alle in meinen neuen Helm, beziehungsweise meine neue Frisur oder meine neuen Klamotten. Na, und du sagst, ja, Klamotten, Pastor, du siehst aus, als wärst du heute im Pyjama gekommen. Ja, es musste schnell gehen heute Morgen. Okay, ich habe sogar passende Schuhe an, schau, weiße Turnschuhe. Das sind nur nebenbei. Jesus hat seinen Jüngern gedient. Als er dann bei Petrus war, lass mich das ein bisschen ausführen, lass uns doch mal dabei bleiben. Lass das mal einsinken. Schau, wie gesagt, wenn Jesus zu einer Tür reinkommt, dann schaut er nicht nach der Bewunderung der Leute oder hoppla, hier komme ich, hört mir alle zu, sondern er schaut, wie kann er irgendjemandem helfen, wie kann er sich nützlich machen. Das ist eine Erwägung, die in Jesus vorhanden war, und zwar richtig auf der Bühne im Zentrum. Die Welt wäre so viel besser, wenn die Leute sich das nur einfach merken würden. Aber lass mich auf Folgendes noch eingehen, denn wir können ja es auch übertreiben mit lauter Dienen, okay? Du kannst ja den Leuten zum Plus nur noch dienen, beziehungsweise nur noch denen nachlaufen und hinter denen herputzen und so weiter, und das willst du ja auch nicht. Ja? Danke für das ehrliche Amen. Natürlich. Die Sache ist die, Jesus hat begonnen, seinen Jüngern die Füße zu waschen, und ich bin sehr dankbar für Petrus, denn der führt uns da auch wieder weiter. Als Jesus nämlich zu Petrus kommt, zieht Petrus die Füße ein und sagt, nein, Herr, du wäschst mir die Füße nie im Leben. Und Jesus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Also du musst dir schon von mir dienen lassen. Und dann sagt Jesus, also gut, Herr, also gut. Aber dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Herr, wasch mir den Kopf. Und Jesus sagt, Petrus, du verstehst jetzt nicht, was ich mache, aber ich erkläre es dir nachher. Pass auf. Wer schon sauber ist, der muss nicht noch extra gewaschen werden, außer die Füße halt jetzt. Petrus, das ist eine symbolische Handlung. Ich will, dass du das Prinzip kapierst. Jesus sagt, pass auf, was er sagt. Er sagt, es ist nicht nötig, dir die Hände und das Haupt zu waschen. Es ist nicht nötig. Jesus macht nur Dinge, die nötig sind und nicht Dinge, die du selber machen kannst. Du kannst ja nämlich selber prima die Hände waschen. Da brauchst du keinen Diener, der dir nachläuft, ja, mit dem Wasserbassin und dem die Hände hinhalten kannst, damit der dich wäscht oder so. Oder deinen Kopf. Sowieso so eine Sache, wenn dir deine Frau den Kopf wäscht. Oder der Chef, ja. So, das kannst du alles selber. So, pass auf, das ist wichtig. Wenn wir also anderen dienen sollen, und das ist wichtig, dann sollen wir nicht alles für die machen, sondern nur bestimmte Dinge, die jetzt einfach dran sind. Schau, wenn die gerade reinkommen zur Tür und sich setzen und das Mahl wird aufgefahren und so weiter und es hat noch keiner irgendwie die Füße sauber, weil sie alle von der Straße kommen, dann macht Jesus das halt. Es ist eine Notwendigkeit. Das ist zum Beispiel, wenn ich als Pastor mich jetzt da hinstellen würde an den Eingang und die Leute begrüßen würde, hallo, ich habe schon auf dich gewartet, schön, dass du da bist. Und so, wenn gerade kein anderer Ordner da ist, verstehst du? Oder der Lobpreis macht, dies ist der Tag, wenn gerade kein anderer Lobpreiser da ist. Was gibt es da zu lachen, bitte? Und so, ja, es ist, verstehst du, was ich meine? Es hat's tatsächlich schon gegeben, dass ich die Toiletten geputzt habe, weil er mir gedacht hat, was soll denn diese Lache da? Auf den Herrentoiletten. Okay, dann putzt halt der Pastor das Klo. Weil halt es jetzt gerade dran ist, verstehst du, was ich meine? Sachen, die dran sind, magst du. So, war also nicht abhängig dienstmäßig von anderen Leuten, dass du also nur noch dienst und dich quasi zum Sklaven machst, sondern alles mit Maßenziel, du behältst deine Würde, aber du gehst in einen Raum hinein und lässt dich dort nicht bewundern oder richtest über die Klamotten von anderen Leuten und sagst, wie sieht denn der wieder aus? Ja, der kommt in eine christliche Gemeinde und stinkt so, ja, und hat ein Hemd an, dem man anzieht, dass er es 3 Wochen nicht gewaschen hat. Du, vielleicht ist er neu, vielleicht kommt er von der Straße, was weißt du? Ja, vielleicht ist der, vielleicht ist der geistlich wacher als du. Ich weiß noch, wie ich drauf war, als ich junger Christ war. Ich habe es schon mal erzählt, gell? Ja, als es dann kalt geworden ist und ich qualmen wollte, habe ich mich nicht vor das Gemeindezentrum gestellt, in die Kälte, wie man das heute macht, sondern in den Windfang. Also alle, die da in das Gemeindezentrum rein mussten zum Gottesdienst, mussten durch meine Nebelschwaden durch. Unverschämt, ich habe mich rausgeworfen, aber es hat sich keiner getraut. Oder im Gottesdienst in der Kirche, evangelisch-lutherische Landeskirche, ich sitze da auf den Treppenstufen, ja, Wannerbrat, wie man sagt in Franken, Wannenbreit, und roll mir da wieder eine Ziggi, das ist mehr als 40 Jahre her, okay, das war 1982. Und die Leute, die in den Gottesdienst gehen wollten, da hat John Angelina gesprochen, kennt ihr den? Der war schon bei uns als Gastsprecher. Na, die mussten alle über mich drüber steigen. Und wisst ihr was, war mir total egal, sollen sie doch. Die müssen in die Kirche, können sie über mich drüber steigen. Furchtbar, furchtbar. Aber schaut, wie weit ich es gebracht habe. Was willst du jetzt da sagen, natürlich. Also Jesus ist ein Diener seiner Mitmenschen, aber kein Diener, der ihnen zum Sklaven wird, sondern jemand, der das Notwendige macht, der Sachen macht, die andere nicht physisch machen können. Wenn die Witwe draußen, es ist Winter, es hat geschneit, du hast Schnee geschippt und die Witwe draußen, also die Witwe, die wohnt da, ist Witwenfrau mittlerweile, weil ihr Mann gestorben ist, und sie denkt sich, oh Mai, jetzt muss ich auch raus und muss da stippen, dann stippst du halt ganz einfach im Schutz der Dunkelheit. So Zeugs, verstehst du? Das sind einfache Sachen, aber das sind Dinge, die dich zum Christen machen. Es gibt massenweise Leute in deiner Umgebung, die nie in diese Gemeinde kommen werden, die nie unsere Fernsehsendung anschauen werden oder im Internet einschalten werden. Der einzige Film, den die sehen, ist dein Leben. Der einzige Film, den die studieren, der einzige Brief, den Gott ihnen schreibt, ist dein Leben. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und deute auf ihn, damit er es auch weiß. Also, was liest er da? Was liest er da? Also, verhalte dich überall, wo du hingehst, Jesus-mäßig, dann kann Gott dich einsetzen, wie er will. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ja, im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 21, da sagt Paulus, in einem Haus, in einem Haushalt gibt's viele Gefäße. Gibt's solche und solche. Da gibt's Kochtöpfe und Kloschüsseln. Es gibt alles, die sind natürlich alle notwendig, ist wunderbar, ganz klar. Und jetzt sagt er, aber in diesem Haus sind diese Schüsseln lebendig. Ich sage jetzt nicht, dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, du Schüssel, aber ich könnte das und ich würde mich da auf biblischem Boden befinden, okay? Paulus sagt, ihr seid Gefäße. Paulus sagt sogar, wir haben die überragende Kraft Gottes in irdischen Gefäßen. Na? Weil die Leute nicht so beeindruckt waren von ihm und seinem Auftreten und von seinem Reden. Aber die Kraft Gottes in seinem Wort und in seinem Leben konnten sie nicht verleugnen. Paulus sagt auf jeden Fall, diese Gefäße, die sind lebendig. Und wenn sich eines von diesen Gefäßen reinigt, wenn es also Jesus ähnlicher wird, weil das bedeutet Heiligung. Heiligung bedeutet Jesus ähnlicher werden. Schlechte Angewohnheiten lassen, gute Angewohnheiten antrainieren. Dann, wenn du das machst, dann bist du ein Gefäß, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk, zu jedem, sag mal jedem, zu jedem guten Werk. Wenn Gott dann zu dir kommt und was von dir will, egal ob es leicht ist oder schwer ist, du wirst es erstens tun und zweitens, du wirst es gut und du wirst es können. Gott kann dich dann für alles benutzen, was er dich benutzen will. Er kann dich dafür benutzen, zum Parlament zu sprechen oder er kann dich dafür benutzen, im Sportheim die Toiletten zu putzen. Egal was dran ist, du bist in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist, also Vielseitigkeit ist ein Ziel Gottes mit dir. Denn es steckt viel in dir drinnen, du kannst viele Sachen. Nun gut, musst dich vielleicht ein bisschen orientieren natürlich, was du besonders gut kannst, ganz klar. Aber mein Punkt ist der, wenn du Anstrengungen unternimmst und Jesus ähnlicher wirst, dann wirst du merken, wie Gott der Herr dir Aufgaben gibt und neue Aufgaben. Und du an Lebensqualität zunimmst, einfach weil das gut ist. Ja, von Gott angelächelt zu werden. Und von Gott Aufgaben zu bekommen und die dann durchzuziehen. Und die werden nicht immer leicht sein. Die werden nicht immer leicht sein. Den meisten Christen kann Gott nur leichte Aufgaben geben. Ja, die brechen zusammen wie ein Koffer für 3 Euro, wenn es mal ein bisschen heftiger wird. Hm. im Johannesevangelium Kapitel 6, da ist Jesus in der Synagoge in Kapernaum und Folgendes ist vorgefallen. Am Tag vorher war er am anderen Ufer und hat dort ein bisschen Urlaub machen wollen, hat er nicht geschafft, weil zu viele Leute gekommen sind. Er hat dann gelehrt und gepredigt und geheilt, das war wunderbar. Und dann, als die Leute hungrig geworden sind, hat er die 5000 gespeist. Die 5000, die haben sich an Mose erinnert gefühlt. Hey, hier ist ein Prophet, der Essen austeilt, das ist ja wie Manna vom Himmel seiner Zeit. Das ist unser Mann. Und dann wollten sie ihn mit Gewalt zum König machen. Jesus ist ihnen davon gegangen, auf den Berg hinauf. Seine Jünger hat er über den See geschickt. Und er selbst ist dann über den See gelaufen. Und Gott hat ihn den Rest des Weges noch entrückt, als er dann im Boot war. Und er sagt, das ist spannend. Nur, die Leute haben gemerkt, Jesus ist weg. Dann sind sie ihm nachgerannt und sind nach Kapernaum, wo sie gehört haben, dass er ist. Sie haben immer noch das Brot im Hinterkopf. Und jetzt kommen sie und sind in der Synagoge. Und Jesus sagt, ihr kommt zu mir, weil ihr Brot gegessen habt, ne? Und sie sagen, ja, gib uns dieses Brot. Und Jesus sagt, was ihr braucht, ist das Brot des Lebens, das vom Himmel her kommt, von Gott kommt. Ihr braucht nicht das Brot, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist. In anderen Worten, kümmert euch nicht so sehr ums natürliche Brot, auch wichtig. Aber was noch wichtiger ist, ist das ewige Brot, das Brot vom Himmel. Und das, sagt Jesus, bin ich. Ich bin der Menschensohn. Und ich bin dieses Brot. Ihr müsst also quasi mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Und die Leute sagen, das ist ja, sollen wir jetzt Kannibalen werden oder was? Das ist ja furchtbar. Und dann fragen sie ihn und sagen, was sollen wir tun, damit wir den Willen Gottes tun? Ich lese es euch vor, wortgenau, also wortgetreu. Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Wieder die Frage von Pfingsten. Was sollen wir tun, was Gottes Wille ist? Und dann sagt Jesus eben, pass auf, das ist wichtig, Vers 29, Johannes 6, 29. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also das wichtigste Werk für jeden Menschen ist das, dass er an Jesus von Nazareth glaubt, ihn in sein Leben einlädt und ihn zu seinem Herrn und Erlöser macht. Aber das ist nur der Anfang, ihr Lieben. Das ist nur der Anfang. Denn lasst mir das weiterspinnen. Also Jesus sagt zu den Leuten, das ist das Werk Gottes, das macht euch vor Gott wohlgefällig und das führt euch durch die enge Pforte hindurch auf den Weg, den ihr gehen sollt, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Und er hat natürlich sich selber gemeint. Dann führt er das ja aus mit, ich bin das Brot des Lebens und so. Also der Glaube an Jesus ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt lasst uns, ich weiß, ich galoppiere ein wenig, aber das macht nichts. Jetzt lasst uns mal auf den Berg der Verklärung hinaufgehen. Seine Gebetszeit mit Jesus, eine Gebetsstunde mit Jesus. Es sind nur ganz wenige, Jesus, Petrus, Johannes und Jakobus. Aber diese Gebetszeit hat es in sich. Die Herrlichkeit Gottes manifestiert sich. Der Geist Gottes kommt wie eine Wolke herab. Jesus wird umgestaltet. Er sieht jetzt aus, wie er ausgesehen hat, bevor er Mensch geworden ist. Sein Gewand ist weiß, reiner und weißer, als je ein Waschmittel waschen kann. Und dann sagt Gott etwas Wichtiges. Er sagt, ach, als Petrus dann sagt, oh Herr, das ist ja wunderbar, jetzt geht das Reich Gottes los. Hier ist die Hauptstadt des Herrn. Herr, wir bauen dir eine Hütte und wir bauen dir eine Hütte hier. Und dann sagt Gott, der Herr, etwas aus der Wolke heraus. Er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Also Jesus zu hören ist Gottes Wille. Wenn er das für die Apostel war, ist es auch für uns. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nächstens sagt Gott selber, höchstpersönlich, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Wenn du also an ihn glaubst, dann musst du auch ihn hören. Und Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß, das ist einfach, aber es ist wichtig. Du musst dann das Wort Gottes hören, und zwar regelmäßig. Du musst dir dann das Wort Gottes zuführen. Und du musst das, was du da liest, auch durchdenken. Denn ich bin absolut platt. Wenn ich Zuschriften bekomme, und ich kriege Dutzende Zuschriften, okay? Von Leuten, die mir entweder widersprechen oder sonst was oder eine Meinung zu irgendwas haben. Und oft sehe ich, ey, die haben überhaupt nicht durchdrungen. Die haben keine Ahnung von dem, was sie da so felsenfest behaupten. Und das kannst du dir nicht leisten. Dein Leben wird sich nicht allzu sehr von dem unterscheiden, von Nichtchristen, bis du anfängst, Jesus zu hören mit deinen Ohren und das Ganze innerlich zu verdauen. Schau, die Sache ist die. Ich kenne Leute, ich weiß von Leuten, ich kriege Zuschriften von Leuten, die sagen, oh Pastor, eine Sünde von damals, die belastet mich immer noch. Ich merke, diese Person hat offensichtlich nicht durchdacht und nicht bei sich ankommen lassen, was Jesus über Vergebung gesagt hat, was die Bibel überhaupt über Vergebung sagt. Nur weil sie immer noch emotional festhängen dort, denken sie jetzt, dass Gott ihnen diese alte Sünde immer noch vorhält. Das ist aber nicht der Fall. 1. Johannes Kapitel 1, kannst ab Vers 7 lesen, vor allem Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt uns von welcher? Von jeder Ungerechtigkeit. In dem Moment bist du wieder rein und heilig und sauber und kannst wieder wie Jesus selber vor Gott stehen. Das muss deine Befindlichkeit prägen. Wenn es das nicht tut, dann bist du emotional immer auf und ab. Dann schleicht immer ein schlechtes Gewissen mit dir herum, okay? Das du nicht irgendwie definieren kannst. Du weißt gar nicht genau, warum das so ist. Du fühlst dich einfach schlecht und dann hältst du dich auch noch für besonders fromm. Weil, ja, ich bin ja nur ein Sünder. Quatsch mit Soße, du bist kein Sünder, wenn du Christ bist. Hast du schon mal 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21 gelesen? Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du bist kein Sünder mehr, sondern du bist die Gerechtigkeit. Du bist so gut wie Jesus selber. Du wirst in Ewigkeit nicht besser werden. Du bist kein Sünder mehr. Ja, aber warum sündige ich dann noch? Wegen deines unerneuerten Sinnes. Wegen deines Fleisches, das noch alle möglichen Begierden hat. Das ist aber was anderes. Ein Sünder sündigt gewohnheitsmäßig, weil das seine Natur ist. Du aber als Christ bist kein gewohnheitsmäßiger Sünder mehr. Natürlich sündigst du auch noch. Von der Tat her selbstverständlich. Manchmal merkst du das überhaupt nicht. Manchmal merkst du das überhaupt nicht, was für eine Nervensäge du bist und denkst, du bist besonders gerecht und heilig oder so. Nö, da bist du tatmäßig definitiv irgendwie noch verbesserbar. Aber davon sprechen wir nicht. Da fühlt sich jemand angesprochen. Wenn das jemandem hilft, freue ich mich. Klar, Halleluja. Aber in deinem Herzen bist du so rein und heilig wie Jesus selber. Jesus sagt sogar bei Johannes 14, 15, 16, er sagt sogar, ich werde den Vater nicht bitten für euch, ja, sondern er selber liebt euch und er hört euch selber. Er selber schenkt euch sein Gehör. Ich finde es super, ich finde es wunderbar. Schau, diese Tatsachen müssen deine Befindlichkeit prägen. Bist du noch da? Wenn du das weißt, ja, dann lebst du anders. Dann weißt du, Gott lächelt mir zu. Seine Grundeinstellung mir gegenüber ist der Smiley. Lächel mal deine Nachbarn an. Wir sollen ja Jesus ähnlicher werden. Ja, und Jesus lächelt. Halleluja. Absolut wichtige Sache, meine Damen und Herren. Das Nächste. Ja, Leute wissen, dass diesem und jenem schlecht geht und das sind alles gute Christen, definitiv. Aber hast du erfasst, was Gott über Heilung sagt? Hast du dir die Mühe gemacht, da mal drüber nachzudenken? Nicht zu sagen, ja, ich habe das jetzt gehört. Ich bin der Herr, dein Arzt. Aber diese Person und jene Person, denen geht so und so. Definitiv, natürlich, ganz klar. Nur es muss vielleicht dir nicht unbedingt auch so gehen. Lass dich halt mal drauf ein. Denk mal intensiv eine halbe Stunde über die Heilungsverheißungen Gottes nach und schau, ob es dir nicht vielleicht doch hilft. Was hast du zu verlieren? Also ich mache das so. Dann ist es manchmal so, dass es nicht sofort geht, was ich habe. Ja? Aber ein paar Stunden später merke ich plötzlich, hey, Symptome sind ja weg. Oder manchmal dauert es auch ein paar Tage. Ist völlig in Ordnung. Manchmal dauert es sogar noch länger mit manchen Sachen. Okay, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber das gibt's. Aber deswegen sage ich nicht, oh Menno, ich habe gedacht, du lügst hier nicht in der Bibel, als du Heilungsverheißungen gibst. Nee, da sage ich dann, okay, egal wie es mir geht, egal was passiert, das Wort Gottes sagt es nun einmal. Den Schwachen legt die Hände auf und sie werden sich wohlbefinden. Okay, gut. Er nahm unsere Schwachheiten, trug unsere Krankheiten, in seiner Strieme ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, 5 und 6, 4, 5, 6, lies es mal. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Jesus, der unsere Vergehungen, unsere Sünden am Holz, am Kreuz auf sich genommen hat. in dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Dann stell dir vor, seine Strieme, meine Heilung. Lass das mal ankommen, nimm mal diese Aussagen Gottes ernst in Gottes Namen. Wie gesagt, versteht mich da nicht falsch, ja. Ich habe die größte Barmherzigkeit für alle, die mit bestimmten Süchten kämpfen, mit bestimmten Belastungen kämpfen, mit bestimmten Krankheiten kämpfen. Das soll keine Verdammungsbotschaft sein. Ich will euch nur auf dem Weg ein bisschen weiterhelfen. Und ich sehe, dass es bei mir funktioniert und ich sehe, dass es bei tausend anderen auch funktioniert. Funktioniert es bei dir auch? Und eigenartigerweise scheint es so zu sein, dass manche in Bezug auf Heilung vielleicht leichter glauben. Andere in Bezug auf Finanzen, denen fallen Geschäfte einfach zu. Dafür haben sie öfter mal körperliche Beschwerden, das gibt's alles. Ein Heilungsprediger, bekannter Heilungsprediger, mit dem ich oft zusammengearbeitet habe vor 20 Jahren ungefähr, den ich übersetzt habe, der in unserer Gemeinde war und alles, der hat phänomenale Erfolge gehabt im Gebet für Kranke. Ich stand daneben und habe das gesehen, ich habe ihn ja übersetzt. Aber finanzmäßig, da ist er auf keinen grünen Zweig gekommen. Ja, der hat ein Opfer bekommen, hat da seine 1200 in der Tasche gehabt am Flughafen, hat sich gefreut, jetzt fährt er heim und dann dreht er sich um und schaut nach und sie haben es ihm geklaut. Solche Sachen sind dir passiert. Verstehst du, da denkst du dir dann, ach, Menno, muss das sein. Andere dagegen, die sind fantastische Geschäftsleute oder sind in der Lage, Spenden einzusammeln, muss man auch können irgendwie, das muss man irgendwie haben, um das dann weiter zu verteilen, ja, an andere, in andere Bereiche des Reiches Gottes vielleicht hinein. Dafür zwickt es den ab und zu gesundheitlich. Also es ist ein weites Feld, verstehst du? Und ich bin hier nicht dogmatisch, hast du mich gehört? Ich bin nur in einem dogmatisch. Die Bibel hat recht und wir müssen Jesus ähnlicher werden und es gibt einen Weg, das zu erreichen. Kommunikation genauso. Was sagt Jesus über Kommunikation? Das kann ich jetzt nochmal vertiefen. Auf jeden Fall macht Gott viele, viele Verheißungen. Und wenn du die Bibel liest, dann lest sie mal mit einem Auge, mit einem Suchauge nach Verheißungen. Mein Gott wird all meiner Not begegnen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit. Philipper Kapitel 4, Vers 19. Wenn du das liest, kannst du sagen, schön für Paulus. Oder du kannst sagen, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus, bedeutet auch für mich, gilt auch für mich. Was muss ich tun, damit diese Verheißung bei mir wahr wird? Was ist der Glaubensakt, damit es passiert? Und dann kannst du nachlesen und das herausfinden und tun. Und dann wird es auch bei dir wahr. Also wie gesagt, ich schaue da seit 1982 zu. Seitdem bin ich Christ und ich sehe das. Ich sehe Leute, die es packen. Ich sehe Leute, die rumkrebsen. Ich sehe Leute, die es nicht packen. Und man lernt da einige Sachen nach und nach. Danke für das donnernde Schweigen. Es stimmt trotzdem. Ja, Amen. Lass uns das Vorbild Jesu jetzt noch ein wenig anschauen. Ist das interessant? Okay, gut. Schau, nochmal, dein Leben wird immer unbefriedigend bleiben, bis du nicht die Verheißung Gottes kennst, die er für dich hat. Und dann erkennst du, oh, du musst selber was mit deinem Kopf machen. Du musst selber deine Gefühle manchmal ignorieren und solche Dinge tun. Denn deine Gefühle sind Lügner. Ich sage dir mal eins, du kannst dich super gut fühlen, wenn du im Frühling draußen sitzt und die Sonne scheint, alles grünt und blüht, und der berauschende Duft liegt in der Luft, ihr wisst schon, Blütenduft und Schmetterlinge fliegen vorbei. Deine Frau sitzt dir zu Füßen und schmachtet dich an. Ja. Und das ist wunderbar. Aber jetzt pass mal auf, wenn ich das Licht ausschalte, okay, und dem Ton ein wenig Hall hinzufüge und sage, Vorsicht, hier sind tiefe Löcher überall, sofort ändert sich deine Gefühlslage. Auch schau mir nicht so an, ja, das stimmt. Deswegen kommen Leute zitternd aus Gruselfilmen raus und so. Und so weiter. Also Gefühle sind nicht immer objektiv. Na, genauso wie dein Kalt-Warm-Empfinden ist auch nicht immer objektiv. Okay. Und das musst du wissen, damit dich deine Gefühle nicht austricksen. Denn für viele sind die Gefühle Gott. Okay, ich sag's mal so deutlich. Wenn sie sich gut fühlen, dann ist die Welt in Ordnung. Und wenn sie sich schlecht fühlen, dann müssen sie gleich wieder was machen. Ja, damit sie sich wieder gut fühlen. oder und so. Sollte bei dir anders sein. Du solltest wieder Jesus als Vorbild nehmen. Und lass mich jetzt mal auf ihn eingehen, ich quatsche hier rum. Seine Interessen waren früh feststellbar. Wir sprechen jetzt über das Vorbild Christi, das Vorbild Jesu. In Lukas Kapitel 2, Vers 41 ist die heilige Familie in Jerusalem. Jesus ist bereits 12 Jahre alt. Und als die wieder heimziehen, bleibt Jesus in Jerusalem. Damals sind die Männer und die Frauen getrennt marschiert. Männer bei den Männern, Frauen bei den Frauen und die Kinder, ja wo immer halt. Und Josef hat gedacht, Jesus ist bei Maria. Maria hat gedacht, Jesus ist bei Josef. Und dann war er nirgends. Und am Abend haben sie sich dann gesehen, haben gesagt, wo ist der Bub? Ja, keine Ahnung, ist doch bei dir. Nein, ist er nicht. Und dann sind sie wieder zurückgegangen nach Jerusalem. Muss ich euch ganz kurz erzählen. Hat es überhaupt keinen geistlichen Nährwert, aber trotzdem. Tante Emma wohnt bei einem jungen Ehepaar und sie ist nervig, sie ist schlecht gelaunt, sie schimpft die ganze Zeit und irgendwann segnet sie das Zeitliche. Und dann sagt die Frau zum Mann, jetzt ist deine Tante gestorben. Und er sagt zu ihr, wieso meine Tante? Ich dachte, das ist deine. Ja, okay, ich habe es ja gesagt, das hat keine tiefere, das hat keinen tieferen Sinn jetzt, okay? Egal, Jesus ist noch in Jerusalem. Und sie finden ihn. Nicht in der Gosse, nicht bei seltsamen Leuten, sondern im Tempel. Dort sitzt er und unterhält sich mit den Schriftgelehrten, meine Damen und Herren. Und er hat intelligente Antworten und er stellt intelligente Fragen. Und seine Eltern, die sind also ganz platt. So, man sieht von vornherein schon, wo seine Neigungen liegen. Schau mal deinen 12-Jährigen an, wo dem seine Neigungen liegen. Was kann der besonders gut? Zeichnet er und malt er die ganze Zeit und du denkst dir, hey, das ist ja richtig ein Gemälde oder das ist eine richtig begabte Zeichnung hier. Oder schraubt er die ganze Zeit mit an Sachen rum, Spielzeugen und so weiter. Ja? Was ist sein Ding? Lässt er sich von dir einen alten Motor schenken zu Weihnachten, damit er den auseinandernehmen kann? Jeder Mensch hat so seine Neigungen oder liest er die ganze Zeit. Meine Verwandten, als wir zu Besuch bei denen waren und die Kinder, die waren viele, die haben da gelärmt und getobt, kam manchmal die Tante und hat gemeint, seid mal ruhig, seid mal etwas ruhiger, nehmt euch alle ein Beispiel am Gerd, weil nämlich ich immer rumsaß und gelesen habe. Ja, und da bist du weder laut, noch irgendwie, sonst du nimmst ein bisschen Platz weg, aber das ist es dann auch. Sehr pflegeleicht und das hat ihnen also gefallen. Ja? Aber nicht alle sind so, ist doch ganz klar. Nicht alle sind so, andere sind wieder anders. So, schau nach, wo die Begabungen deiner Kinder sind und dann erwart nicht, dass sie deinen Vorstellungen entsprechen, sondern lass die mal in ihre Richtung gehen. Förder die in ihre Richtung. Amen. Danke für das donnernde Amen, aber es ist Weisheit. Denn Leute denken sich, oh meiner, der muss mindestens Doktor werden, denn meine Frau ist Professor Doktor, ich bin Professor Doktor Dekan und mein Sohn ist Handwerker. Ja genau, vielleicht ist das genau sein Ding. Ist wirklich so. Also ich kenne Leute, die sich gedacht haben, mein Sohn muss Akademiker werden und ist dann aber Handwerker geworden und als solcher sehr, sehr begabt und sehr, sehr beschäftigt und hat viel mehr Geld als die Akademiker. Ja, Handwerk hat goldenen Boden. Ja, also schau nicht auf diese Leute runter, ja, denn du brauchst sie. Ich bin begeistert, wenn ich Leute treffe, ist mir schon begegnet, ja. Einer, der hat einen Heizungsbauer, einen Sanitär und einen Dachdecker Gesellenbrief gehabt. Hey, dem geht die Arbeit nie aus. Früher in Kriegen, in der alten Zeit, vor Hunderten von Jahren, vor 1000 Jahren, da haben die Krieger die Handwerker geklaut, damit die bei ihnen weitermachen. Wenn man gewusst hat, oh, in einem bestimmten Dorf gibt es besonders begabte Handwerker, dann sind die gekommen, haben die überfallen, haben die gefangen genommen und haben die bei sich daheim arbeiten lassen. Also, du musst mal nicht verachten. Ja? Mach auf dem Gebiet, wenn dich das jetzt anspricht und du entsprechend jung bist, mach auf dem Gebiet deiner Neigungen eine Ausbildung. Nicht, was gerade modern ist, Genderwissenschaft oder irgendwie sowas, sondern mach eine Ausbildung, die dir Licht und die dir was bringt und die Jesusmäßig ist, nämlich zum Beispiel einen Nutzen hat. Etwas, einem Notstand abhilft, dem abgeholfen werden muss. dass du etwas tust, was nötig ist und nicht etwas, was nicht so nötig ist. Amen. Also, mach auf dem Gebiet eine Ausbildung. Aber, jetzt pass mal auf. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Jesus war 30 Jahre lang in einem Handwerkerhaushalt. Er hat ein Handwerk gelernt, er war Technon. Man übersetzt es allgemein mit Zimmermann. Aber ihr Lieben, es ist eigentlich gar nicht das Wort Zimmermann, sondern es ist das Wort für Handwerker. Allround-Handwerker. Josef war ein Allround-Handwerker und Jesus war auch ein Allround-Handwerker. Obwohl er zum Prediger berufen war, obwohl er der Messias war, obwohl er der Herr der Welt ist, obwohl er der Erlöser der Menschheit ist, hat er den größten Teil seiner Zeit als Handwerker gearbeitet. Die letzten 3, 3,5 Jahre hat er dann als Prediger gearbeitet. Halten wir mal fest, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Jesus hat also eine Ausbildung gemacht auf einem Gebiet, das nicht hundertprozentig seinen Neigungen entsprochen hat. Er wollte lehren und predigen, er wollte sich mit theologischen Fragen beschäftigen. Das war sein Ding, schon seit er 12 Jahre alt ist. Aber jetzt hat es für ihn nicht die Möglichkeit gegeben, auf eine Bibelschule zu gehen oder das Seminar in Jerusalem zu besuchen. Das war nicht drin für ihn. Man hat ihn daheim gebraucht. Also hat er eine Ausbildung gemacht für etwas, was nicht hundertprozentig sein Ding war. Was sagt mir das? Dass auch du und ich vielleicht eine Ausbildung bei mir gemacht haben und du vielleicht noch magst, die nicht hundertprozentig dein Ding ist. Aber du schmeißt jetzt nicht nach 4 Wochen alles hin und fängst eine neue Ausbildung an, die du dann wiederum hinschmeißt und wieder was Neues anfängst, weil es ist einfach nicht das. Es ist es einfach nicht, verstehst du? Nö, mach das mal anders. Du hast dich durch Nachdenken und durch Anschauen und vielleicht einen Schnuppertag orientiert und hast rausgefunden, gut, so sieht's da aus, das macht man, wenn man das macht, diesen Beruf. Dann hast du ihn ergriffen. Und jetzt, wenn der Chef mal sauer ist oder der Meister, wenn mal etwas nicht so geklappt hat, wie du gesollt hast, wenn du plötzlich schlechte Gefühle hast, du armes Wesen, dann schmeißt du jetzt nicht alles hin, sondern du sagst, okay, gut, Jesus hat auch jahrelang, jahrzehntelang möglicherweise, eine Arbeit gemacht, für die er eigentlich nicht total berufen war. Du hältst es schon aus, du hältst diese Lehrzeit aus. Also ich habe sie ausgehalten. Ich habe seinerzeit eine Lehre gemacht als technischer Zeichner im Tiefbau und Straßenbau. Es war super, nette Kollegen und alles. Aber ich habe die begonnen, ich habe die angefangen und natürlich auch aufgehört. Ich habe, weil ich aus dem Gymnasium kam, ein halbes Jahr weniger Lehrzeit gehabt als die anderen. Habe das in 2 Jahren abgeschlossen und habe nie mehr in dem Beruf gearbeitet. Ich habe nicht den schlechtesten Abschluss bekommen, ja. Ich war sogar unter den beiden Besten in unserer Firma da, die nicht so groß war. Immerhin. Also andere, die es eigentlich mehr verdient haben und die besser waren als ich, die haben schlechtere Noten bekommen. Damals war ich gerade frisch Christ, ja, und das war für mich natürlich schön. Also zu sehen, dass der Herr das segnet. Ich habe auf jeden Fall diese Ausbildung fertig gemacht und nie mehr drin gearbeitet. Aber ich habe was bewiesen. Ich habe bewiesen, dass ich etwas, wofür ich eigentlich keine Neigung und nicht das größte Talent habe, durchziehen kann bis zum Schluss. Ich fange was an, dann höre ich es auf, wenn ich damit fertig bin. Und dann habe ich andere Sachen gemacht. Na? Dann sind verschiedene Sachen passiert und ich habe in einer Fabrik gearbeitet, weil du musst ja was machen auf die Schnelle jetzt. Ja? Gut, habe ich also gemacht. Und gerade dann, als sie mich zu einem Abteilungsleiter von einer neu geschaffenen Abteilung machen wollten, bin ich auf die Bibelschule. Es hat zunächst gewonnen mit mir als Abteilungsleiter, war Arbeiter. Als ich dann aus Amerika wieder zurückkam mit meiner Frau, habe ich bei einem Paketdienst angefangen, Pakete auszufahren. Denn es hat ja keiner, damals war ich schon ordiniert, okay? Ordinierter Pastor, aber ohne Gemeinde und ohne Großleute. Also von irgendwas muss ja sogar ein Pastor runterbeißen. Also habe ich einen Paketdienst angefangen und habe dort gearbeitet. Und als dann sich eine Gruppe gemeldet hat, zufällig aus Schweinfurt, die gesagt hat, hey, wir möchten, dass du Versammlungen hältst, bin ich gekommen, aber habe in der Zwischenzeit noch weiter gearbeitet. Und als sie mich dann zum Supervisor, zum Abteilungsleiter machen wollten, habe ich vollzeitlich hier angefangen. Ich habe zwar wesentlich weniger verdient, aber ich habe dann endlich das gemacht, wozu der Herr mich berufen hat. Und sogar wenn du dann machst, was du sollst und wozu der Herr dich berufen hat, dann bist du trotzdem noch kein Meister, der vom Himmel gefallen ist. sondern du musst es lernen und du ziehst diese armen Zuhörer mit durch deine Lernphasen durch. Ja, und jetzt brauchst du nicht zu wissen, nicken. Es ist jetzt viel besser, habe ich gehört, als früher. Nein, es ist noch besser als früher. Manche von uns, die sind schon seit 30 Jahren jetzt dabei. Ja. Manche, ja, so lang. Noch länger. Mai, mai, mai. Und sind immer noch da. Also ist prima. Gut. Lass mir noch auf was eingehen. Seid ihr noch da? Habt ihr noch die Energie? Gut. Lass mich vielleicht Folgendes noch sagen. Jesus, ihr Lieben, war kompetent. Er hat nicht den Job ständig gewechselt, aber als er dann etwas angefangen hat, hat er es durchgezogen und er war hinterher kompetent. Auch als er gepredigt hat, heißt es oft, kannst du nachlesen, und Jesus sprach wie einer, der Autorität hatte und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Der wusste, wovon er spricht. Also werd auch du auf deinem Gebiet gut. Werde du, hör mal zu, werde du auf irgendeinem Gebiet deines Lebens richtig gut. Hast du das gehört? Werd in irgendeinem Punkt richtig gut. Am besten natürlich bei deinem Beruf, ganz klar. Aber wenn das irgendwie nicht mehr möglich ist, weil du irgendwie da schon drinnen steckst, jetzt quasi im Trott halt und das nicht ändern mehr kannst. Es gibt irgendwas, wo du richtig gut sein kannst. Und da entwickle eine gewisse Kompetenz und Meisterschaft. Na, ich kenne Prediger, die können besser Gitarre spielen als manche Musiker. Ich denke mir da, wow, das ist die Hände, wie viele Hände hast du da? Wie viele Finger hast du an der Hand? Na, es ist phänomenal, was sie da können. Ein anderer Pastor, der hat gemeint, ja, ich fahre jetzt fort demnächst und dann muss ich noch für meine Kinder was machen. Und ich mache denen ein Malbuch. Der hat sich aber kein Malbuch gekauft, sondern der hat einen Block gekauft. Und dann hat er einen dicken Filzer genommen, dicken Filzstift, so einen Marker. Und dann hat er da gemalt und gezeichnet vielmehr, ja. Und ich habe mir gedacht, ja, sag mal, ja, was ist denn das? Du, der hat gezeichnet auf dem Qualitätsniveau von einem Malbuch, das man verkaufen kann. Für seine Kinder extra. Denn eins kaufen kann jeder, aber es hat der Papa für sie ein Malbuch gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Auf irgendeinem Gebiet bist du gut. Ja, ob das jetzt, was weiß ich, ist. Bei der Hundezucht, bei der Jagd, bei sonst was, musst du nachschauen, was es ist. Ich kenne einen Jäger, ja, der hat es dermaßen drauf, während ich im Wald sitze und mir denke, wo bleiben sie denn? Ja, kommt er da schon mit dem dritten Reh an? Oder so. Manche haben es einfach, manche sind einfach Lederstrumpf. Ja, manche sind Old Shatterhand, was willst du machen? Ihr Lieben, wisst ihr was? Ich denke, ich beschließe das jetzt heute hier mal und mache dann nächste Woche weiter, weil ich habe noch so viele gute Sachen, die sind zu gut, um sie jetzt hier auf die Schnelle durchzudrücken. Und es war eigentlich genug. Ich denke, du hast genug Impulse mitgenommen. Amen. Okay, gut. Lass uns nochmal die Augen zumachen. Und überhaupt, ich möchte dir die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen, ihn als Erlöser anzunehmen und ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Wenn du das möchtest, bet einfach jetzt mit uns allen hier. Wir beten alle. Mach mal die Augen zu und lass uns miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren. Und jetzt kommt es darauf an, dass du dich ernährst mit dem Wort Gottes. Steck die Nase in die Bibel und schalt wieder ein. In Gottes Namen. Amen. Gottes Segen.